Aber ja, es gibt Leute tatsächlich, die ganz weit hinten in der Kirche sitzen, in der Christmette, weil sie den Weihrauch einfach nicht ertragen können. Und Weihnachten, muss man sagen, ist ein spätes Fest, das die Christenheit eingeführt hat. Es ist erst im 4. Jahrhundert wurde das eingeführt. Ich meine den Weihnachtsmarkt eigentlich wie der Teufel das Weihwasser. Weihnachten beginnt am 24. Abend, liturgisch gesprochen, mit den ersten Vespern vom Weihnachtsfest, also mit dem ersten Abendgebet des Weihnachtsfestes. Meine Großmutter hat mir gesagt, bevor ich in den Orden ins Kloster gegangen bin, vergiss nicht, du stinkst auf dem Klo genauso wie ich.
Herzlich willkommen zu Kaleidoskop Leben, dem Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Ich bin Michael Ettlinger.
Und ich bin Schwester Helena Fürst. Viele gehen an Weihnachten in die Kirche. Aus Tradition, aus Nostalgie, vielleicht auch wegen der Familie und manche, weil sie wirklich die Geburt Christi gemeinsam feiern wollen. Doch Hand aufs Herz, wer von uns weiß wirklich, was da gefeiert wird? Auch wenn wir vielleicht alle Strophen von Stille Nacht auswendig wissen. Was passiert im Gottesdienst an Weihnachten und ist das biblisch fundiert? Was bedeutet die Symbole und was hat eigentlich der Weihnachtsmann und die Geschenke damit zu tun? Mit diesen und vielen anderen Fragen wollen wir uns in diesem Podcast beschäftigen, damit Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, perfekt für Weihnachten vorbereitet sind. Dafür dürfen wir unseren Gast begrüßen. Er ist uns aus Chur in der Schweiz zugeschaltet. Liebe Bruder Johannes Maria, herzlich willkommen im Kaleidoskop Leben.
Grüezi miteinander, grüß Gott, hallo.
Bruder Johannes Maria Pfister ist 1987 im Kanton Solothurn in der Schweiz geboren, was man jetzt auch schon ein bisschen gehört hat an der Begrüßung. Und er ist seit 2010 im Orden der Franziskaner, also seit nunmehr schon 15 Jahren. Bruder Johannes Maria hat Theologie in Graz und Paris studiert. Darauf folgte ein Lizenziatsstudium, welches er nun mit seinem Doktorat in Liturgiewissenschaft zum Thema Rezeption oder Umsetzung der Liturgieform bei drei weiblichen franziskanischen Gemeinschaften, in der auch die Elisabethinen involviert sind, an der Theologischen Hochschule in Chur abschließt. Nebst seinem Doktorat ist er Präsident der Stiftung Pro Helvetia Franziskana, welche franziskanische Forschung in der Schweiz fördert. In seiner Freizeit widmet sich Bruder Johannes gerne guter Literatur, hört klassische Musik und interessiert sich für Geschichte. Auch von mir ein herzliches Willkommen in unserem Podcast.
Wir haben ja schon mal eine Folge gemacht, Michael und ich, in der wir ein bisschen erzählt haben, wie wir Elisabethinen Weihnachten feiern. Als Einstieg wäre es vielleicht auch spannend zu hören, lieber Bruder Johannes, wie feiert ihr Franziskaner Weihnachten?
Also, da muss man vielleicht wissen, dass ich auf der Insel Werth stationiert bin, normalerweise im Bodensee, und wir haben eine kleine Gemeinschaft. Und die ist geprägt durch die Einsätze, die Pastoraleinsätze meiner Mitbrüder. Und so ist Weihnachten Hochsaison für uns. Wir haben natürlich das die gemeinsame Feier des Stundengebets, aber auch die Weihnachtsmessen, bei denen die Mitbrüder, Priesterbrüder vorstehen. Wir feiern dann schlussendlich auf der Insel Werth am 25. am Abend mit einer feierlichen Vesper und einem guten Essen. Und dann gibt's Bescherung in der Gemeinschaft. Wir schenken uns eigentlich nichts, aber es gibt immer wieder Leute, die Gemeinschaft mit kleinen Präsenten erfreuen. Und da kommt auch die Gemeinschaft von Maria Dreibrunnen, die Mitbrüder, und wir feiern so zwei Klöster gemeinsam das Weihnachtsgeschehen am 25. Abend, wenn so der größte Haufen an kirchlichen liturgischen Feierlichkeiten vorbei ist, feiern wir dann gemeinsam.
Jetzt ist es bei euch recht naheliegend, warum ihr Weihnachten feiert, aber Weihnachten feiern ja auch viele Menschen, die mit Kirche und Glaube nicht so viel zu tun haben oder nicht so viel anfangen können. Sie feiern das vielleicht als Fest der Liebe, auch als Fest der Familie. Aber warum sollte man, wenn es gerade zu Hause beim Christbaum, bei Punsch und Getränken und Keksen gemütlich ist, warum sollte man sich dann noch auf den Weg machen in die kalte, vielleicht ein bisschen feuchte Kirche, wo es nach Weihrauch stinkt?
Also das mit dem Stinken da, als Liturgiewissenschaftler hätte ich da meine Mühe. Aber ja, es gibt Leute tatsächlich, die ganz weit hinten in der Kirche sitzen, in der Christmette, weil sie den Weihrauch einfach nicht ertragen können.
Also ich liebe ihn, muss ich auch dazu sagen.
Ja, sehr schön. Freude herrscht. Es ist so, ja, was feiern wir an Weihnachten? Weihnachten feiern wir eigentlich so, es klingt ein bisschen hochgestochen, aber so ganz offiziell, der Titel ist das Hochfest der Geburt unseres Herrn Jesus Christus. Also es geht darum, dass wir die Geburt, den Start der Erlösung von uns Menschen feiern. Das ist ein Fest, das heute natürlich durch Kommerz und allem drum und dran, durch Hollywood und Weihnachtsmann und in Italien ist die Bifana, also die gute Hexe oder wie auch immer, alles ein bisschen überdeckt ist. Aber der Ursprung aus christlicher Perspektive ist natürlich das Geburtsfest von Jesus. Und ja, wenn man sich als ein Christ schimpft oder versucht, ein christliches Leben zu führen, dann hat es doch Sinn, gut katholisch, würde man sagen, gut katholisch ist, brav in die Messe gehen und dann fest feiern. Also da darf dann, wie der heilige Franziskus übrigens gesagt hat, mein Ordensgründer als Franziskaner, Weihnachten dürfen die Wände triefen vor Fleisch. Also es muss da wirklich echt gefeiert werden. Mhm. Auch sich des Lebens erfreuen. Und das ist der Ausdruck der Freude für uns Christen, dass wir erlöst sind und dass diese Geschichte mit Weihnachten begonnen hat. Man muss zwar sagen, eigentlich feiern wir ja das Vorweihnachtsfest am 25. März, also 9 Monate vor Weihnachten. Soll mal jemand sagen, die Kirche oder Theologie sei leibfeindlich oder negiere den Leib? Nein, sie können. Biologie haben sie aufgepasst. Jedenfalls am 25. März feiert die Kirche das Fest Verkündigung des Herrn. Also die Szene, die wir kennen, Maria erschrickt und es kommt ein Engel und sagt ihr, Maria, pass auf, da kommt was. Die Verkündigungsszene kennen wir. Das ist so der erste Schritt. Erstes Weihnachtsfeiern und dann die große, die Geburt, wie es auch die Orthodoxie sagt, das sogenannte Erscheinen des Herrn. Also da wird er wirklich fassbar. Das feiern wir dann am 25. Dezember. Mhm. So ist es für uns Christen so, ja, schon Pflicht. Ich würde sagen, eher Freude, dieses Fest zu begehen.
Und welche Messe ist jetzt wichtiger, die Christmette in der Nacht von 24. auf 25. oder dann am 25. Im Laufe des Tages, Vormittag oder so?
Also, lieber Michael, ich muss dich leider enttäuschen. Es gibt eigentlich 3 Weihnachtsmessen an diesem Tag. Also, wenn man nach Weihnachten keine Gnadenvergiftung hat, dann ist man wirklich gut drauf auf katholisch, aber es gibt 3 Weihnachtsmessen. Oder die Christmette, wie du richtig gesagt hast, das ist die klassische Messe am Vorabend. Vor der Liturgiereform war diese jeweils um 12 Uhr. Es ist eine sogenannte Vigilmesse, eben in der Nacht auf den Tag hin. Dann gibt's das sogenannte Hirtenamt. Das Hirtenamt ist in der Frühe. Hirtenamt, das sagt so, man hört da das Evangelium von den Hirten. Und dann gibt's die Tagesmesse, also die Missa in Die. Schön Latein für die Lateinkönner unter uns. Da wird dann das Weihnachtsfest als solches gefeiert und dort hören wir dann auch den Johannesprolog, den berühmt-berüchtigten. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und allem drum und dran. Also das hat eigentlich 3 Messen an Weihnachten. Von der Wichtigkeit her kann man das nicht sagen, welche wichtiger ist, aber gut ist, wenn man eine besucht. Und dann gibt es so schräge Ordensleute, die dann zwei oder drei besuchen, weil sie auch liturgische Dienste haben.
Ja, und wenn man jetzt zum Beispiel die Christmette besucht, also man, es hat sich jetzt wer aufgerafft, nach Punsch und Keksen zur Messe zu gehen, da ist ja das ein bisschen anders als jetzt eine andere Messe. Kannst du das ein bisschen erklären, was da für unterschiedliche Symbole und so sind, damit man auch was versteht und nicht nur drin sitzt oder drin steht und nur Bahnhof versteht?
Also das Schöne und das Gute ist ja, nach einem guten Essen und hoffentlich auch gutem Wein ist man ja ein bisschen schläfrig. Und so ist eigentlich viel Pomp and Circumstances, wie es die Engländer sagen, ja, man feiert diese Messe möglichst feierlich, oder? Da ist ja das Wort feiern drin. Aber eigentlich die Messen an Weihnachten sind von den Messtexten und vom Aufbau eigentlich wie eine normale Messe. Es kommt darauf an, je nach Region oder nach Brauchtum, nach Tradition, gibt es verschiedene Bräuche vor Ort. Es gibt Orte, wo der Vorsteher der Liturgie, der Feier, meistens ein Priester oder Pastoralassistent, im Einzug ein Jesuskind hineintragen. Oder es wird hineingetragen nach dem Evangelium, weil man das Evangelium dann gehört hat von den Engeln. Ehre sei Gott in der Höhe. Und nach dem Evangelium wird dieses Jesuskind feierlich, vielleicht noch schön untermalt mit Stille Nacht, Heilige Nacht oder O du Fröhliche oder wie auch immer, wird das hineingetragen. Es gibt noch eine schöne Tradition, dass man vor der Weihnachts- oder Christmette das sogenannte Martyrologium Romanum vorsingt. Das Martyrologium ist ein liturgisches Buch, das heute fast in Vergessenheit geraten ist. Aber an Weihnachten wird sehr schön beschrieben, in diesem Martyrologium Romanum, für den Weihnachtstag. Die Schöpfung wird beschrieben, wie Gott die Welt erschaffen hat. Es wird erzählt, wie Abraham unterwegs war, wie das Volk Israel erlöst wurde oder herausgeführt wurde. Und das merkt man schon, so ein bisschen die Anklänge. Wir haben da, das exultet in der Osternacht. Es ist auch in der gleichen Tonart drinnen und die Melodieführung ist ähnlich. Also es wird schon liturgisch oder von der Dramaturgie wird eigentlich schon mit diesem Martyrologium angeknüpft an Ostern. Ja, ohne Weihnachten kein Karfreitag und keine Ostern. Also die innere Logik der Liturgie kommt da zum Vorschein. Da wird erzählt, als der Kaiser Augustus die Volkszählung gemacht hatte und, es wird ein bisschen übertrieben, als Friede herrschte auf der ganzen Welt, da empfing Maria und sie gebar den Erlöser der Welt und nun kommt, lasset uns anbeten. Das ist der Schluss dieses schönen Gesangs, den ich, wenn es irgendwie geht, wenn ich liturgische Dienste habe, dann habe ich Kantorendienst und ich singe das meistens vor der Christmette vor und dann ziehen dann die liturgischen Dienste der Priester mit den Ministranten, Lektorinnen und Kreti und Pleti, wie man in der Schweiz so schön sagt, ziehen ein. Und das ist so auch ein Moment, der das feierlich einstimmt. Mhm. Gibt aber auch Traditionen, wo man in der Christmette mit Flötenspiel das Ganze musikalisch gestaltet. Ist jetzt eigentlich von der Logik her, müsste das am Hirtenamt sein, weil die Hirten flöten, also am Morgen. Das ist halt immer auch von den örtlichen Gegebenheiten ist das abhängig. Mhm. Eigentlich die Messe als solches ist wie eine normale Messe am Sonntag, natürlich die passenden Texte dazu, allem drum und dran, aber der Ablauf ist als solches nichts Spezielles. Aber es gibt Elemente, die Texte, die auf diese Menschwerdung hindeuten, natürlich der Weihrauch, möglichst festlich, ein möglichst goldiges Messgewand und die Ministranten ein gelbes oder weißes Zingelum, also Gürtel herum, um das Ministrantengewand, einfach, dass es möglichst festlich gefeiert wird, um diese Menschwerdung zu feiern. Noch einen Punkt. Es gibt einige Priester, ich finde das etwas Schönes, die haben bei der Wandlung, bei der Eucharistiefeier als solches, haben die nicht eine Patene, sondern die haben ein kleines Kripplein und bei der Wandlung wird dann die Hostie in diese Krippe hineingelegt. Also der Herr ist jetzt anwesend, er ist da, wie eben vor 2000 Jahren in dieser Krippe. Mhm. Gedanke ist natürlich, der heilige Franziskus war ein Narr. Der hat das Weihnachtsfest, wie ich ja schon gesagt habe, hat er das Weihnachtsfest geliebt über alles. Und es gibt so einen schönen Ausdruck von ihm. O demütige Erhabenheit, o erhabene Demut Gottes. Dieser Gedanke, dass dieser große Gott, der die Schöpfung erschaffen hat, dass der sich klein macht. Franziskus nennt das sogar, Gott lässt sich an der Brust einer Frau ernähren. Es ist da sehr haptisch, bildsprachlich ganz, ganz stark, dass wir da in dieses Staunen hineinkommen über die Menschwerdung Gottes. Das ist natürlich nur möglich aus einem inneren, doch christlichen Überzeugung. Nicht nur Feiern und Sause ist und schöne Familienfest, ist es auch. Manchmal ist es auch sehr angestrengt, Familienfeste, die können auch sehr anstrengend sein, da kann man sich freuen auf die Krippe.
Das stimmt.
Aber eben auf diesen Blick hin, es soll den Blick schärfen auf diese Größe Gottes, die sich ganz klein macht und schutzbedürftig. Man muss sich ja das mal auf das Zunge zergehen lassen, wenn wir uns das vorstellen, dass dieser Gott sich ganz schutzbedürftig hingibt. Und ich glaube, die Schwester Helena, die hat ja in der Geburtenabteilung und in der Neonatologie gearbeitet. Und ich selber, ich darf Onkel sein, vierfacher Onkel, fünffacher mittlerweile schon. Und da zu sehen, dieses kleine Kind, und wir glauben daran, dass dieser Gott sich so klein gemacht hat und schutzlos. Und ein Mitbruder sagt auch immer so schön, vergesst's nicht, auch die Windeln Jesu haben gestunken und das muss ihm das Popo putzen und allem drum. Einfach wie wir. Er war wahrer Mensch.
Aber das ist nicht der Grund, also die Windeln sind nicht der Grund für den Weihrauch, oder?
Ja, das könnte wirklich sein. He? Aber zum Glück haben wir doch nicht so eine Realpräsenz, dass wir auch seine Windeln riechen.
Aber ich möchte nochmal kurz zurückkommen zum Weihrauch. Also du hast jetzt gesagt, die Elemente der Messe sind ganz genau die gleichen wie an jedem Sonntag. Aber was der Aufzug rundum oder die Gestaltung rundum ist natürlich ein bisschen andere. Also es gibt wahrscheinlich mehr Kerzen in der Kirche als bei einer normalen Messe. Es gibt viel mehr Weihrauch. Es gibt schönere Gewänder, wie du richtig gesagt hast. Es gibt mehr Dekoration, also die vielleicht an Christbaum. Und das macht ja schon das Ganze dann doch einerseits festlicher, aber andererseits auch mit Texten, die man vielleicht sonst nicht so hört, vielleicht ein bisschen mystischer. Und hat irgendwas, ja, Geheimnisvolleres vielleicht als eine ganz normale Sonntagsmesse.
Ist natürlich auch eben die Weihnachtsbäume, die da stehen, die Krippe, die Szene, Maria mit Josef, mit dem Kind, das Stroh. Man riecht ja auch die Tannenbäume, die da in der Kirche stehen, das macht ja auch alles etwas. Also das ist ja das Schöne, also das Christentum, das ist ganzheitlich, oder? Und dann eben braucht man auch den Weihrauch, also Inzens, das ist eine Verehrung, wenn man den Inzens, wie man so sagt, Weihrauch, gebraucht in der Liturgie, das ist immer Ausdruck einer höchsten Festlichkeit. Oder in den Psalmen beten wir, wie Weihrauch, Herr, steige mein Gebet vor dir auf. Oder das ist erstens mal riechen und die Optik auch zu sehen, wie dieser Weihrauch aufsteigt in der Messe. Und der Weihrauch wird beim Einzug gebraucht, er wird beim Evangelium gebraucht. Also alles Wichtige in der Liturgie wird intensiert. Oder der Altar, das Volk, das gläubige Volk, oder die fünf Präsenzen Gottes in der Liturgie, das ist das Volk Gottes, das da versammelt ist, da ist Gott gegenwärtig. Der Altar, da ist Gott gegenwärtig. Im Vorsteher, der Leiter, meistens Priester, der ist da wird intensiert. Das Evangelium wird intensiert. Schwieriges Wort. Jetzt fällt mir das Fünfte, das mir jetzt gerade nicht einfällt.
Die Eucharistie.
Und natürlich genau, die Eucharistie als solches. Danke, Helena. Das sind alles Ausdrucksformen, um etwas zu unterstreichen. Die Wichtigkeit oder die Präsenz Gottes wird mit Inzens, mit dem Weihrauch markiert und gekennzeichnet, die Wichtigkeit. Genau. Das ist ja dann auch, wenn man jetzt das auf Weihnachten ummünzt, dann wird dann auch das Christkind oder die Krippe wird vielfach inzensiert, aber endlich, wir sind Teil, wir sind Volk Gottes und wir sind erlöst durch diese Menschwerdung, dass Gott sich klein gemacht hat und Mensch geworden ist. Und in uns, durch die Taufe, wohnt Gott und wird in uns auch verehrt oder markiert als da ist Gott gegenwärtig. Und natürlich dann, wie gesagt, Messgewänder, die Kerzen. Und das ist natürlich jetzt, wir haben es natürlich schön, stellt es euch vor, in Australien, die feiern Weihnachten im Hochsommer.
Ja, ist auch schön vielleicht, aber anders, oder?
Ja, anders. Aber wir haben natürlich von unserer nördlichen Hemisphäre haben wir das Schöne, dass das dieses Spiel aufgeht, oder? Es wird dunkel, der kürzeste Tag ist der 21. Dezember, wir sind so im Übergang, es wird wieder Licht. Es gibt ja diese Theorie, dass die Christen hätten dieses Weihnachtsfest ersetzt, beziehungsweise das heidnische Fest des Sol Invictus, des Gottes, des Lichtes, haben die Christen genommen und haben gesagt, wir machen daraus Weihnachten. Das ist als solches historisch nicht belegbar. Es gab parallele Entwicklungen, aber man kann keine Links machen, dass die Christen gesagt hätten, also im 4. Jahrhundert, Weihnachten, muss man sagen, ist ein spätes Fest, das die Christenheit eingeführt hat. Es ist erst im 4. Jahrhundert wurde das eingeführt. Man hat zuerst Osternfest gefeiert, dann erst mit der Zeit, auch mit der Anerkennung des Christentums und mit der Freiheit, den christlichen Kult auch in der Öffentlichkeit feiern zu können, hat sich dann auch dieser Festkalender entwickelt.
Aber die Verankerung von Weihnachten zu diesem Zeitpunkt, also so mitten im Winter oder kurz nach der Wintersonnenwende, ist historisch wahrscheinlich, ist das belegbar, dass da tatsächlich um diese Zeit Jesus geboren ist?
Das ist schwierig. Da gibt es unterschiedliche Theorien. Man geht sogar eigentlich vor der Einführung des Weihnachtsfestes, hat man auch so gefeiert, eigentlich Ostern mit Weihnachten zusammen. Also es muss am gleichen Tag geschehen sein. Er muss am gleichen Tag geboren sein, wie er gekreuzigt beziehungsweise dann nach 3 Tagen auferstanden ist. Das muss alles gleichzeitig gefeiert worden sein. Und die Christenheit hat ja dann auch immer das ganze Heilsgeheimnis gefeiert. Also eben diese, das feiern wir auch noch an Ostern oder die Schöpfung. Mit Menschwerdung haben wir ja auch eine neue Schöpfung, theologisch gesprochen. Mhm. Gott wird Mensch, da gibt's eine Neuschöpfung der Schöpfung sozusagen. Also er wird Mensch, da gibt's ein qualitatives Plus dieser Schöpfung, wenn dieser Gott Mensch wird. Ist manchmal schwierig, das theologisch richtig auszudrücken. Das ist manchmal eine Formulierung in Quadrat. Aber eben, da kann man das nicht so sagen, dass immer so an diesem Tag gefeiert worden ist. Aber man weiß, zum Beispiel, eigentlich feiern wir zweimal Weihnachten. Das merken wir ja heute noch mit Erscheinung des Herrn. Die Orthodoxie, einige orthodoxen Kirchen feiern ja Weihnachten am Dreikönigstag. Und der Dreikönigstag ist eigentlich ein klassischer auch Weihnachtsfeiertag. Mhm. Es hat sich in der Westkirche dann dieser 25. Dezember herauskristallisiert, der wurde wichtiger. Aber das merken wir auch noch bei gewissen Traditionen. In Spanien gibt's die Geschenke nicht am 25., sondern Spanien war eher im Einfluss aus der griechischen Christenheit, unter dem Einfluss der griechischen Christenheit, und da war Erscheinung des Herrn, also Epiphanie, Dreikönigstag, war eigentlich wichtiger. Und das ist das Weihnachtsfest. Und wir feiern heute eigentlich zweimal Weihnachten, wie ich schon gesagt habe, Christus erscheint öffentlich, also an Epiphanie gibt es auch drei Evangelien, die man lesen kann. Wir haben drei Lesejahre. Da ist die Taufe wird als Erscheinen Christi. Am Weihnachten hören wir immer Lukas, die Lukas-Geschichte, oder? Wie es so schön war, Lukas 2 folgende, oder? Aber am Epiphanie die Taufe des Herrn, dann das Weinwunder, das erste Erscheinen im Johannes-Evangelium, Hochzeit zu Kana. Und dann eben Matthäus, die heiligen drei Könige, die kommen, um dieses Jesuskind anzubeten. Das Erscheinen. Da sieht man, da gibt's liturgisch so verschiedene Traditionen, die dann plötzlich miteinander kombiniert werden. Und je nach Region ist das eine oder das andere wichtiger. Also man kann nie, das ist das Spannende an der Liturgiegeschichte, die Liturgie ist nicht vom Himmel gefallen. Der liebe Jesus hat nicht das Messbuch gebraucht bei der Abendmahlsfeier, sondern hat auch nicht das erste Hochgebet genommen, sondern das ist gewachsen und ist entstanden, die ganze Liturgie. Und da gibt's nicht zu sagen, ja genau dann und so und das war immer so, sondern das ändert sich auch und das ist immer im Fluss.
Du hast jetzt schön gesagt, das ändert sich auch und es ist im Fluss. Jedes Mal in der Schweiz kenne ich das, dass auch Leute gerade an Weihnachten manchmal sagen oder auch an Ostern so, weißt du, ah ja, das verstehe ich ja nicht und ah, dieser Weihrauch und diese Gewänder und dieser Prunk, brauchen wir das noch? Ist das noch zeitgemäß? Und das ist ja immer so eine Spannung, finde ich, oder? Einerseits Tradition ist auch irgendwie Mystik in gewissen Riten, in gewissen Vollzügen, wirft aber dann gleichzeitig auch Fragen auf und manchmal auch Unverständnis. Aber wenn wir reduzieren, macht ja das auch was. Also wenn wir dann plötzlich sagen, wir lassen vieles weg, weil wir das nicht mehr verstehen oder weil es zu prunkvoll ist oder weil es nicht mehr passt, geht ja auch was verloren. Was denkst du da dazu, wenn eben Leute sagen, man sollte das gerade Weihnachten sollte man quasi schlenker machen?
Also das ist natürlich eine ganz schwierige Frage, weil da geht es ja auch in die persönliche Freiheit hinein eines jedes Menschen, oder? Wenn man natürlich schon auch ein christliches Bewusstsein hat und die auch dieses Weihnachtsfest feiern will als Christ, als Kathole, wie man so schön sagt, oder Protestant, ist schon die Frage, wie gehen wir damit um, oder? Also ich muss jetzt ehrlich sagen, für mich, ich meide, wenn ich da in Chur vom Bahnhof zur Theologischen Hochschule hinaufgehe, dann ist jetzt alles Weihnachtsmarkt. Mhm. Und ich meine den Weihnachtsmarkt eigentlich wie der Teufel, das Weihwasser. Wieso? Erstens mal werden da den ganzen Advent Weihnachtslieder getrellert. Aber liebe Leute, es ist noch nicht Weihnachten. Wir sind in der Adventszeit. Und Adventszeit hat einen anderen Charakter als die Weihnachtszeit. Weihnachten beginnt am 24. Abend, liturgisch gesprochen, mit den ersten Vespern vom Weihnachtsfest, also mit dem ersten Abendgebet des Weihnachtsfestes. Und dann hören die Leute meistens auf, 25. oder 26. kann man dann schon die abgeräumten Weihnachtsbäume in den Gassen sehen und dann denkt sich, aha, Weihnachten geht. Jetzt hat erst Weihnachten begonnen. Und dass die Leute dann irgendwann mal es bis da oben haben, also voll sind mit Weihnachten, das ist verständlich. Und das ist wirklich schwierig, da nicht sich das auch vermiesen zu lassen. Also zum Beispiel Adventskalender. Ja, das sagt ja schon etwas. Jeden Tag ein Türchen auf, weil da geht es ja nicht eigentlich um die Geschenke oder um die kleine Schokolade, die feine Lindschokolade, sondern da geht es ja darum, dass man auf etwas hingeht. Und Advent, das kommt ja vom Wort Adventus Domini, also lateinisch die Ankunft des Herrn. Also wir feiern im Advent zwei Ankünfte des Herrn. Jetzt wird's ganz spannend. Die erste Ankunft vor 2000 Jahren, diese Geburt, und die Wiederkunft des Herrn. Also aus christlicher Perspektive sind wir da schon fast so endzeitlich unterwegs, im Sinne von, wir sind der Überzeugung, dass dieser Christus, der Mensch geworden ist, am Kreuz gestorben ist und am dritten Tag auferstanden ist, dass dieser Typ, dass der wiederkommt. Und die Texte im Advent, die liturgischen Texte, die spielen ganz, ganz stark. Die erste Zeit des Advents, wenn man die Evangelien liest, an den Sonntagen, geht es immer um die Wiederkunft. Das sind zum Teil Texte, wo man leer schlucken muss, weil das ist nicht nur gemütlich. Es ist auch der Weltenrichter. Aber man darf als Christ nicht vergessen, die Gerechtigkeit ist eine barmherzige Gerechtigkeit. Also da geht's ums Eingemachte. Und in Adventszeit sage ich immer den Studis hier an der Hochschule, oder ich erwähne es immer wieder gerne, Weihnachtsguetzli, Weihnachtsgebäck gehört zu Weihnachten. Und nicht in die Adventszeit. Adventszeit ist eigentlich eine Fastenzeit. Wir fasten, wir bereiten uns vor auf dieses Weihnachtsfest, wie die Fastenzeit vor Ostern. Es ist nur heute ein bisschen schwierig, das zu leben, weil natürlich Glühski, also Glühwein und Punsch und Guetzli oder beziehungsweise Kekse, das alles fängt schon an, oder? Wir haben ja schon Ende Oktober, also kaum ist Allerheiligen, aller Seelen vorbei, fängt das in den Läden an mit Weihnachtsmarkt und drum dran. Aber eigentlich, ich habe mich jetzt verredet, sorry, Schwester Helena, deine Frage, Umgang mit Tradition und Erneuerung. Wichtig ist, glaube ich, immer, in was für einem Kontext das man lebt. Es gibt ja auch Kartäuser, der strengste Orden in der katholischen Kirche, und die feiern Weihnachten in der Stille. Das ist nur die Liturgie. Die essen nie Fleisch, also die haben kein Fleisch das ganze Jahr nicht, die Kartäuser, das ist ein sehr strenger Orden, aber die feiern Weihnachten völlig in der Stille und haben die Liturgie natürlich, sie leben mit der Liturgie, aber sonst ist da Stille. Und eben, da muss man auch hinspüren, was ist in meiner Gottesbeziehung oder was ist angebracht für mich. ich glaube, als Christ sind wir herausgefordert und aufgefordert, sich bewusst zu Sachen zu entscheiden. Nicht in allem sich zu verlieren, sondern bewusst zu Sachen. Und ich feiere Weihnachten oder den Advent so und so. Also es gibt schöne Traditionen. Ich habe schon in Klöstern, von Klöstern gehört, eben die Herbergsuche, da gibt es bei den Elisabethinen diese Tradition. Oder es gibt die Tradition, dass man die leere Krippe während der Adventszeit irgendwo stehen hat. Und wenn man etwas Gutes getan hat, dann legt man einen Strohhalm, also nicht einen zum Trinken, sondern echten Strohhalm in die Krippe. Und am Ende dieser Adventszeit kommt in diese, muss man auch manchmal sagen, diese Armseligkeit hinein, kommt dieses Christkind mit einer Statue. Oder es gibt auch die Tradition, dass man die Heilige Schrift in die Krippe legt, denn so nach Johannes-Evangelium, und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Also dieses Wort Gottes, das Fleisch wird, das auszudrücken. Und das ist manchmal wirklich schwierig. Also ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, was geht und was nicht geht. Da muss man auch wirklich hinspüren, was macht Sinn. Also die Liturgie ist das eine und das persönliche Leben, wie bereiten wir uns, das doch eigentlich eine Fastenzeit ist und eine Vorbereitungszeit, der Advent, wie gehen wir hin auf dieses Weihnachtsfest und wie feiern wir das? Eben gut christlich, das Gebet, der Moment Gottes, dem Gott gehört, und dann auch dieses Feiern über diese Erlösung und die Familie und ein gutes Essen und dann auch einen guten Schlaf, und ja, einfach, da gehört alles dazu.
Aber es wird ja, also wenn wir von Veränderungen und so jetzt da gesprochen haben, das Weihnachtsfest wird ja ganz breit gefeiert, also eigentlich alle. Und was ich schon ein bisschen bemerkt habe, ist, dass zum Beispiel in Schulen oder in Vereinen oder Ähnlichen, da gibt es überall eine Weihnachtsfeier. Und schön, also mit der Zeit bemerke ich eine Entwicklung, wo versucht wird, das Weihnachtsfest nicht mehr christlich zu feiern. Also man macht zwar eine Weihnachtsfeier, denn man nennt sie auch Weihnachtsfeier, aber man versucht, um allen, die daran teilnehmen, gerecht zu werden, den christlichen Aspekt aus dieser Weihnachtsfeier komplett herauszunehmen. Geht das eigentlich?
Also zuerst müssen wir mal schon schauen, wir sind in einer säkularen Gesellschaft. Wir leben mit Muslimen zusammen, wir leben mit Juden zusammen, wir leben mit Hindus, mit jetzt komme ich wieder, Kreti und Pleti auf Schweizerdeutsch. Also wir sind in einem riesen Spektrum drin. Und ich glaube jetzt persönlich, das Christentum leuchtet nicht mit einer sich selber Profilierung, nervöse Selbstbehauptung, wie mein österreichischer Ausbildungsmagister immer so schön gesagt hat. Das Christentum leuchtet nicht von einer nervösen Selbstbehauptung und Dominanz in der Gesellschaft. Sondern wir Christen, seien das Katholiken, seien das Protestanten, wenn wir unseren Glauben leben, dann strahlt das von alleine. Und es ist immer ein Versuch, bitteschön, da ist auch immer so, als Ordensmann wird ich immer wieder angefragt, ja, und du bist ja eigentlich ein so guter Katholik und allem drum und dran. Und da sage ich auch vielfach, liebe Leute, ich versuche es und ich selber falle immer wieder auf die Fresse. Entschuldigung, dass ich das so sage. Also meine Großmutter hat mir gesagt, bevor ich in den Orden, ins Kloster gegangen bin, vergiss nicht, du stinkst auf dem Klo genauso wie ich. Einfach, um da ein bisschen die Sache runterzuholen und zu sagen, wir sind alle auf dem Weg, wir versuchen, das Christentum zu leben, und wir sind nicht besser, wir sollten auf eine gesellschaftliche Dominanz und einen Triumphalismus verzichten. Und da ist es dann schwierig, einen Konsens zu finden, gesellschaftlich, oder? Eben Weihnachtsmarkt im Advent. Ja. Oder? Das ist da, da stellt's mir als katholischer Theologe die Haare auf. Andere haben da gar keine Mühe, oder? Aber, dass wir in so gesellschaftlichen Formen sagen, ja, wir sind ja in einer pluralen Gesellschaft, die Leute, das ist ja auch eine Sehnsucht, irgendwie der Weihnachtsmarkt und das Zusammenstehen in dieser dunklen Zeit. All diese Sachen müssen wir auch sehen. Mhm. Es fehlt halt, ich sage jetzt mal ein bisschen überspitzt, es fehlt ein bisschen der theologische Überbau, aber wer sind wir, das zu entscheiden? Und in den Schulen ist das schwierig. Also ich hab nicht das Lösungsrezept, das muss man auch immer vor Ort, wie sind die Umstände? Also wenn jetzt eine katholische Schule, die von sich aus sich katholisch schimpft und eine Weihnachtsfeier macht und da dieser Jesus gar nicht vorkommt, da hätte ich jetzt Mühe. Ich persönlich. Wenn sie sich katholisch nennt. Wenn jetzt aber eine staatliche Schule da irgendwie auch da einen Weg finden muss, wir müssen ja zusammenleben und nicht die Fronten schärfen. Es kommt mir noch etwas, ein schönes Erlebnis eben. Ich habe ein Jahr in Paris studiert und ich habe da für mich war das der trostloseste Advent in meinem Leben. Da gibt's keinen Adventskranz, keinen Adventskalender. Das ist einfach nicht in der französischen Kultur drinnen, oder? Also, Pariser französischen Kultur, man muss da noch unterscheiden. Elsass, Lothringen, das war auch deutsch geprägt. Durch die Geschichte hindurch, eben, da sieht man, Geschichte spielt da hinein, die grosse Weltgeschichte. Aber in Ostern habe ich in Marseille mitgelebt, in der Gemeinschaft. Und das ist eine Gemeinschaft, die ist da am Hafen. Von diesem Quartier hat man gehört, dass da ja jetzt immer wieder Häuser zusammengekracht sind. Das ist so ein Brennpunktquartier. Da hat man die Muslime, der muslimische Basar oberhalb, das jüdische Quartier. Eine Straße sind die Saunabars der LGBT. BTQ Community und allem drum und dran. Gut. Ostern, Osterfeuer. Wir kennen das. Das wird außerhalb der Kirche wird das gemacht. Und in Frankreich, laizistischer Staat, wird das Osterfeuer in der Kirche gemacht. Dann stinkt das grässlich die ganze Osternacht. Da braucht man dann den Weihrauch ganz arg, um das ein bisschen zu übertünken. Aber draußen sind die Leute vor der Kirche gestanden und die Muslime haben die Autos gestoppt, dass wir Ostern feiern konnten, weil die Leute vor der Kirche standen und das Feuer drinnen war. Und Das sind so, dass man aufeinander aufpasst und dass die Mitbrüder, habe ich erlebt, die sind durch den Basar gegangen und die haben die muslimische Feste gekannt und die haben sich alles Gute zu diesem und jenem Fest gewünscht. Oder bei den Juden dasselbe. Eine Achtsamkeit zu haben in der Gesellschaft, weil wir müssen zusammenleben. Das heißt aber nicht, dass wir uns selber unsere eigenen Traditionen vergessen sollen. Aber das jeweilige Gegenüber wertschätzen. Sei das jetzt Weihnachten, Chanukka-Fest oder was auch immer. Mhm. Jetzt bin ich in den Predigtmodus gekommen.
Danke, lieber Johannes Maria, es war sehr spannend. Quasi ein Streifzug durch Weihnachten, gleichzeitig auch eine Vorbereitung. Als Abschlussfrage möchte ich dir die Frage stellen, die wir all unseren Gästen stellen. Und zwar, was inspiriert dich in deinem Leben?
Natürlich als Franziskaner inspiriert mich das Vorbild, das der heilige Franziskus und die heilige Clara gelebt haben. sich immer wieder auszustrecken nach diesem Christus, der uns eben auch erlöst hat, dass das der Mittelpunkt ist und dass in der heutigen Welt, man ist ja immer umspült mit sozialen Medien und allem drum dran, sich da immer wieder auszurichten und auf ihn hin zu horchen. Und andererseits auch immer wieder in der Geschichte zu sehen, wie Menschen sich haben inspirieren lassen und für etwas eingestanden sind. Eingestanden sind ihrer Überzeugung nach, ohne jetzt mit Gewalt, sondern mit den Mitteln, mit den humanen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen. Das inspiriert mich doch sehr, große Gestalten wie eine wie heißt es jetzt schon? Hildegard Burian, die österreichische Selige, die erste Parlamentarierin war in Österreich und sich eingesetzt hat für den Mutterschutz und in der Zeit nach der Monarchie. Und solche Leute, die sind für mich sehr inspirierend.
Danke, lieber Bruder Johannes Maria, für all das, was du uns jetzt erzählt hast. Das war sehr, sehr spannend. Und danke für deine Zeit.
Bitte, gern geschehen.
Ja, auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sagen wir wieder danke fürs Dabeisein. Mehr Infos zu unserem Podcast gibt's wie immer auf www.die-elisabethinen.at, also einfach vorbeiklicken und nachschauen.
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Schreiben Sie uns, welche Fragen Sie beschäftigen oder hinterlassen Sie uns Ihr Feedback unter podcast@die-elisabethinen.at oder auf Instagram. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine nette Rezension oder eine 5-Sterne-Bewertung.
Kaleidoskop Leben, der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Jeden zweiten Mittwoch neu auf die-elisabethinen.at und überall, wo Sie gerne Podcasts hören.